Guten Morgen euch allen. Wir kommen zur nächsten Predigt über den zweiten Korintherbrief. Wir sind im dritten Kapitel und man hat mir doch glatt nur bis Vers 16 gegeben. Und damit war ich nicht zufrieden. Sondern ich wollte auch den Vers 17 und 18 dazu haben. Diejenigen, die sich auf den Text eingestellt haben, haben das vielleicht schon gemerkt. Warum will ich unbedingt Vers 17 und 18 dazu haben? Machst du bitte die nächste? Als ich meine erste Predigt gehalten habe über den zweiten Korintherbrief, ist, weiß nicht wie viele Wochen her, da habe ich gesagt, der Zielpunkt des ganzen Briefes ist der Vers 18. Da heißt es, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Lasst uns beten. Herr, das wünschen wir uns, dass wir dein Angesicht schauen und dadurch verändert werden, dass uns das prägt und dass wir, so wie es hier heißt, dir immer ähnlicher werden. Gebrauche dazu die heutige Predigt, den heutigen Gottesdienst. Gebrauche jede Begegnung mit dir, gebrauche jeden Tag dazu, dass wir durch deinen Geist neu werden. Amen. Machst du die nächste Folie bitte? Wie geschieht diese Umgestaltung, Vers 17, durch den Heiligen Geist? Da heißt es, dieser Herr, also Gott, ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und was gibt es nicht für viele unterschiedliche Ansichten und Auslegungen, was hier mit Freiheit gemeint ist? Ich sehe hier ganz elementar eine Freiheit von meinem alten Wesen. So wie der Thomas, so ist all das, was nicht zu Gott passt, davon möchte ich frei werden. Ich bin mir sicher, du auch. Das ist so wunderbar, wenn Gott ein Leben neu macht und mich frei macht von dem, was so widergöttlich ist und mich verändert, dass ich so ausschaue wie Jesus. Das geht nur durch den Geist Gottes. Ich mag Römer 8, Vers 11. Ihr habt den Vers, die Stelle auch hier unten angegeben. Ich mag diesen Vers in dem Kontext. Da ist die Rede davon, dass dieser Geist in uns wohnt. Und das ist derselbe Geist. Der Rainer zitiert ihn schon. Genau, mach's mal laut. Mach's mal laut.
So wird er, der den Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist.
Das ist der Geist, der Christus lebendig gemacht hat. Das ist die Auferstehungsmacht Gottes. Und die wird uns verändern. Also besseres Evangelium gibt es nicht. Ich habe aber auch gemerkt, das schreibt sich so leicht hier oder projiziert sich so schön leicht hier an die Wand. Ich habe das gestern geschrieben und heute Morgen wurde es gleich geprobt. Heute Morgen hat im Straßenverkehr nicht so richtig funktioniert. Wir haben wesentlich länger gebraucht als normal. Ich war zu spät. Meine Frau hat mich gefragt, wie hast du gefragt, hast du um Frucht des Geistes gebetet? Hast du um Frucht des Geistes gebetet? Ich hatte eigentlich an Geduld gedacht, sie hat an Sanftmut gedacht. Offenbar war ich nicht ganz so entspannt, wie das gut ist. Ja. Gott verändert ganz konkret, aber wenn du das willst, wird er dich beim Wort nehmen. Und du musst das lernen. Es ist nicht einfach der Schalter, der angeknipst ist, also hätte ich manchmal gern, sondern es ist ein Durchbuchstabieren, ja. Aber wer könnte das besser als die liebende Hand Gottes? Das würde ich euch jetzt ganz gerne die ganze Predigt lang ausführen. Aber ich habe einen anderen Text bekommen. Ein Text, der dahin zielt, der darauf hinführt. Und den wollen wir uns miteinander betrachten. Gehen wir an den Anfang unseres heutigen Textes. Vers 7 und 8. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Wie ist es euch gegangen, als der Andreas vorhin den ganzen Text gelesen hat? War das eher, ja, ich sag mal, negativ? Solche Ausdrücke wie Vergänglichkeit, Tod und was da so kommt? Vergehen? Oder war es eher positiv? Positiv?
Vers 8.
Vers 8. Ich habe gemerkt, ich habe da, wenn so der erste Eindruck von einem Text kommt, manchmal wie ein bisschen eine Scheuklappe. Da spreche ich auf irgendetwas im Text an, kennst du das? Und das prägt dann den ganzen Text. Aber ob es das Wesentliche ist von diesem Text, das ist dann noch die Frage. Also wenn es hier heißt, dass dieser Dienst zum Tod führt, dann muss ich aufpassen, dass es bei mir nicht der Rollladen runtergeht und ich da hängen bleibe. Es ist manchmal ähnlich, wenn ich einen Text sehr gut kenne und schon meine zu wissen, was dieser Text sagt. Muss ich sehr, sehr aufpassen. Auch gerade bei Texten, die ich auswendig kenne. Es ist nämlich noch nicht gesagt, dass ich das wirklich verstanden habe. Und hier ist so ein wunderbares Stichwort. Und das ist, der Rainer hat schon darauf hingewiesen, auf Vers 8. Ich höre also mit, was du sagst. Herrlichkeit. Herrlichkeit. Das ist das Stichwort dieses Textes. Nun wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar durch den Dienst, der zum Tod führt. Da geht es darum, dass wir durch das Gesetz Gottes unsere Sünde erkennen. Durch das Gesetz werden wir auch verurteilt, ja. Ich glaube aber, hier ist noch mehr gemerkt. An diesem Gesetz Gottes merken wir, wie tot wir eigentlich sind in unserer Sünde. Wie tot. Wie wenig das taugt, was in uns ist. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 1, ihr seid früher, bevor ihr Gott kennengelernt habt und seine Kinder geworden seid, früher wart ihr tot in euren Übertretungen und Sünden. Mausetot. Also wenn ich dabei stehen bleiben würde, das wäre kein Evangelium. Das wäre grausig. Und dann fährt er in Vers 5 weiter. Jetzt aber seid ihr lebendig. Jetzt seid ihr lebendig. Ja. Paulus schreibt im Galaterbrief im Kapitel 3, wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen. Ja, wenn dieses gute Gesetz Gottes dazu gegeben wäre, lebendig zu machen, dann wären wir fein raus gewesen. Aber das war nicht der Zweck des Gesetzes. damit das so richtig lebendig wird in uns, wir lebendig werden, da braucht es Gottes Geist, dass wir das wirklich umsetzen können, was sich Gott hier vorstellt. Ohne seinen Geist bleibt dieses gute Wort Gottes auch in uns tot. Wir schaffen es nicht, ja, aber durch Gottes Geist werden wir lebendig gemacht. Dienst zum Tod. Also für mich klingt das irgendwie negativ. Wird euch wahrscheinlich auch so gehen. Da heißt es, der Dienst, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führt. Klingt so negativ, dabei geht's um die Herrlichkeit des alten Bundes in unserem Text. Ich glaube, ich habe den Text bisher falsch verstanden. Das Gesetz des Mose war doch in keiner Weise böse oder schlecht. Paulus schreibt in Römer 7, ist denn das Gesetz Sünde? Das sei ferne, das kann auf gar keinen Fall sein. Kann doch nicht sein, dass das gute Gesetz Gottes, die Tora, Sünde ist. Wohin versteigst du dich denn gerade, Mensch, bei solchen Gedanken? Römer 7, Vers 12, es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Und in Vers 14 in Römer 7, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben. Merkt ihr? Da schließt sich das, was ich anfangs über den Geist gesagt habe. Das Gesetz hat für uns auch schlimme Auswirkungen. Aber das liegt nicht am Gesetz. Das liegt an mir. Das liegt an uns Menschen, die wir so widerspenstig gegen Gott sind. Ein Dienst, nächster Punkt, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war. Klingt auch nicht gut, oder? Wer hat denn das in Stein gemeißelt? Das war Gott selber. Gottes Finger hat die 10 Gebote in Stein geschrieben. Also ich freue mich über die ganze Bibel, die Gott durch Menschen hat schreiben lassen. Das ist wunderbar. Aber das, was Gott selber geschrieben hat, eigenhändig, hast du schon mal einen eigenhändigen Brief von Gott bekommen? Ja, jeder von uns. Und das sind die 10 Gebote. In Stein gemeißelt. Für alle Ewigkeit festgehalten. Jesus sagt, es wird kein Pünktchen davon vergehen. Das ist der Wert des Gesetzes. Also gar nicht negativ gemeint. Paulus geht hier zurück auf Exodus 34, 2. Mose 34. Da war der Mose auf dem Berg, hat die Gesetzestafeln bekommen. Und als er wieder zurückkommt, Exodus 34 ab Vers 29, da heißt es, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und Mose hatte die beiden Tafeln des Zeugnisses in der Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, während er mit ihm redete. Ist das schon mal passiert, dass ein Mensch in der Gegenwart Gottes war und dann strahlt sein Gesicht? Da liegt irgendwo die Herrlichkeit Gottes auf diesem Gesicht des Mose. In der Gottesbegegnung wird sogar sein Aussehen verändert. Aaron aber und alle Israeliten erblickten Mose und sie, die Haut seines Gesichts strahlte, da fürchteten sie sich davor, ihm nahe zu kommen. Mose aber rief sie herbei und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm wieder zu und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Israeliten heran und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm auf dem Berg Sinai geredet hatte. Dann hörte Mose auf, mit ihnen zu reden und legte eine Hülle über sein Gesicht. Strahlen aus der Gottesbegegnung heraus. Für mich ist diese Decke auf dem Gesicht ein Hinweis auf Gottes Herrlichkeit. Er ist Gott begegnet. Und jetzt bedeckt er diese Herrlichkeit, damit nicht er im Mittelpunkt steht, sondern Gott. Kennst du Menschen, die in Gottes Gegenwart waren und du merkst es ihnen an? Eines haben diese Menschen alle gemeinsam. Sie weisen nicht auf sich, sondern auf ihn. Ich glaube, dass der Mose das hier macht. Neben aller Angst, die bei ihnen mitschwingt und was sonst noch ist, er will auf Gott verweisen. Die nächste Folie, bitte. Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine Herrlichkeit gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar war, die vom Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Da war der Dienst des Alten Testamentes, der Dienst des Mose, der Dienst von Propheten und so weiter, voll von Herrlichkeit erfüllt. Also nicht so ein bisschen strahlen, sondern erfüllt meint, da ist so viel Herrlichkeit, aber der Dienst des Neuen Testamentes, unser Dienst heute damit auch für Gott, der ist noch viel, viel herrlicher. Da wird der Dienst des Alten Testamentes ganz klein im Vergleich zu dieser Größe im Neuen Testament. Klein im Vergleich, aber trotzdem voll von Herrlichkeit. So kann man das Alte Testament offenbar auch sehen. Hätte nicht Jesus mit seiner Menschwerdung diese Herrlichkeit, die im Alten Testament offenbart wurde, bei weitem übertroffen, dann könnten wir auf gar keinen Fall von klein reden oder von wenig Herrlichkeit, nur im Vergleich zu dem, was wir in Johannes 1 hören. Ich lese uns aus Johannes 1 ab Vers 14. Jesus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose ist uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters ist. Klar, bei aller Herrlichkeit im Alten Testament, alle Herrlichkeit Gottes, die da enthalten ist, alle Herrlichkeit Gottes, der du auch begegnen kannst im Alten Testament, wenn dann diese Herrlichkeit Mensch geworden ist und du sie siehst und Gott selber vor dir steht, das ist so gewaltig groß. Weiter bitte. Würde jemand mir ein wenig Wasser aus der Leitung? Dankeschön. Vers 14, aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Ist verrückt, oder? Da ist so viel Herrlichkeit in diesem Alten Testament. Sie haben auch so viel von der Herrlichkeit erlebt. Aber wenn es dann darum geht, Jesus zu erkennen, dann sind sie wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Das ist nicht intellektuell, das ist geistlich. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, Wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts verändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Das ist doch übel, oder? Da ist Gottes Wort, das wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert, das wirksam ist, das wirklich Erkenntnis schenken kann, das wirklich durchdringen kann, damit sich Leben grundlegend verändert. Da ist dieses mächtige Wort Gottes, aber die Decke liegt über dem Herzen und es dringt nicht ins Herz ein. Da ist alles bereit, alles bereit. Gott hat alles getan, aber die Decke liegt da. Da wird aus den Schriften des Alten Bundes, also aus dem Alten Testament, vorgelesen und sie erkennen den Messias Jesus nicht. Von ihm ist ständig die Rede, sie erkennen ihn nicht. Da wird aus dem Gesetz des Mose, der Tora, vorgelesen und sie sehen nicht, dass alles auf Jesus hinweist. In Römer 10, Vers 4 ist das so toll ausgedrückt. Römer 10, Vers 4. Leider steht da in so mancher Bibelübersetzung, Christus ist das Ende des Gesetzes. Die schönste Übersetzung, die ich kenne, Christus ist das Endziel des Gesetzes. Alles im Alten Testament, alles in der Tora, den Propheten und den Schriften, das zielt auf Jesus hin. Das ist das Ziel. Darum geht's. Da geht es nicht nur, aber natürlich auch um Sündenerkenntnis. Natürlich. Durch das Gesetz erkennen wir, wie sehr ich Christus brauche. Da geht es aber noch viel mehr um Gottes Erkenntnis hier im Alten Testament. Um Gottes Erkenntnis. Wie ist er eigentlich? Was ist sein Wesen? Wer ist dieser Gott? Dieser Gott, der nicht einfach in seinem Himmel bleibt und uns in unserer Sünde gefangen gehalten lässt, sondern der seinen Sohn schickt. Wie ist eigentlich dieser Gott? Da ist natürlich das Alte Testament auch voll der Ankündigung von Jesus. Jesus kommt als Mensch auf die Erde. Gott wird Mensch. Und viele, viele andere Ankündigungen. So haben wir im Alten Testament einmal die Ankündigung des Messias, wunderbar, aber auch so viele Aussagen über das Wesen Gottes. Da gibt es einen Mann in der Bibel, Apostelgeschichte 18, der heißt Apollos. Kennt ihr den Apollos? Ist meistens nicht so der, den man als erstes im Blick hat, aber der ein oder andere kennt sicher den Apollos. Was macht der Apollos? Der nimmt das Alte Testament und beginnt in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Der nimmt das Alte Testament und zeigt ihn Jesus. Kein Neues Testament zu der Zeit. Altes Testament. Und das ist offenbar genügend mit dem Hintergrund, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er zu Rechten Gottes sitzt und regiert, das ist genügend, dass diese Menschen Jesus erkennen. Evangelisieren aus dem Alten Testament. Das ist Dienst in Herrlichkeit. Ich lese hier, dass Juden den Messias nicht erkennen, wenn das Alte Testament gelesen ist, da auf ihrem Herzen eine Decke liegt. Das Herz ist irgendwie bedeckt. Und ich habe mich gefragt, ist es bei uns denn so viel anders? gerade mit dem Alten Testament, oder? Hände hoch, wer tut sich leicht? Na, wer tut sich leicht mit dem Alten Testament? Rhetorische Frage. Ich nicht. Ich auch nicht. Manchmal habe ich mich schon, das habt ihr jetzt bitte nicht gehört, gefragt, warum es einem Gott da auch manchmal so schwer machen muss. Also zumindest mir mit dem Verstehen fällt es manchmal schwer. Wie Gott handelt, was Gott berichten lässt, manchmal aber auch, was er nicht berichten lässt, was ich gerne wissen möchte, um besser zu verstehen und so weiter und so fort. Das sage ich als Alttestamentler. Also ich bin von Beruf Alttestamentler, von daher meine ich zu wissen, von was ich rede. Es ist nicht so einfach. Und ich erlebe immer wieder Christen, die geben dann sehr schnell auf oder fangen erst gar nicht an mit dem Alten Testament, weil das ist ja zu schwierig. Ja, aber dann werden vielleicht die Briefe des Paulus auch zu schwierig und dann bleibt nicht so viel übrig, mal salopp gesagt. Gott hat beschlossen, dass dieses wunderbare Wort für uns gut ist. Und dann möchte ich mir auch Mühe geben. Was ich immer wieder erkenne, ist, wie wenig ich aber im Alten Testament zu Hause bin. Und das auch nach jahrzehntelanger Arbeit mit Altem Testament. Wie wenig ich zu Hause bin, vielleicht setze ich zu wenig, weiß nicht, wie es da euch geht, Psalm 1 um. Da heißt es, wohl dem, der seine Lust hat an der Tora des Herrn, am Gesetz des Herrn, und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und dann geht es so wunderbar weiter. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Das fängt aber an mit Tag und Nacht über dieses wunderbare Gotteswort nachdenken. Kann es sein, dass man aber manchmal nicht nur Probleme mit dem Alten Testament hat, sondern auch mit dem Neuen? Und dann nutzt sich irgendwie das Bibellesen ein bisschen ab und man lässt es und man liest nicht mehr täglich in der Bibel. Oder man meint, man kenne das nun auch schon alles. Bin ich erstaunt immer wieder, wenn mir das ein Mensch sagt, ich kenne das alles schon. Also der ist viel, viel weiter als ich bin, da bin ich mir sicher. Kann dem Gotteswort langweilig werden. Es geht um die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament, um die Herrlichkeit Gottes überhaupt in der Bibel. Ich würde jetzt gerne das mit euch machen, was Jesus mit zwei Männern gemacht hat, mit denen er von Jerusalem nach Emmaus ging. Ihr habt ja ein paar Tage Zeit, hoffe ich. Jesus hat es kürzer gefasst. Es sind so 11 Kilometer. Da heißt es, Jesus sagt zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, also das Alte Testament, sodass sie verstehen konnten. Der ging mit ihnen ins Alte Testament durch, wo ist von ihm die Rede, und öffnet ihnen das Verständnis. Nicht, dass ich mir einbilde, das so einfach öffnen zu können. Aber das ist unser Thema hier. Das Alte Testament ist deshalb so voll Herrlichkeit, weil da von Jesus die Rede ist. Die nächste Folie bitte. In der Schrift, das heißt im Alten Testament, zeigen, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der Messias ist. Und das eben klang so scherzhaft, aber ich glaube, wir bräuchten tatsächlich Tage, wenn nicht länger, bis wir alle Prophezeiungen auf Jesus, aber nicht nur gelesen, sondern verstanden haben. Also ich finde das faszinierend. Ich möchte uns mal aus Jesaja 53 lesen. Das ist ganz besonders auch im Buch Jesaja. Spurgeon hat es genannt, das Evangelium nach Jesaja, dieses Buch. Da heißt es über Jesus: Verachtet war er und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ein Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott Geschlagenen und Gedemütigten. Durchbohrt aber wurde er unsers Vergehens wegen, unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Altes Testament, 700 Jahre bevor Jesus am Kreuz hing. Weihnachten haben wir im Jahr gerade hinter uns, Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wie geht es weiter? Und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Ratgeber, Gott Held, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königsreich. Bringst du das Kind in der Krippe und die ewige Herrschaft Jesu zusammen? Ich nicht. Aber das ist die Botschaft seit 2000 Jahren, dass der Weltenherrscher in der Krippe liegt, dass er die Herrlichkeit seines Vaters verlassen hat und dass er in diese Herrlichkeit wieder zurückgegangen ist. Bitte weiter. In der Schrift, das heißt im Alten Testament, zeigen, wie Gott ist. Wie ist Gott? Da heißt es bei Mose, und der Herr sprach zu Mose: Auch was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Also der Mose hatte ja wirklich eine besondere Beziehung zu Gott. Es ist wunderbar, wenn Gott das zu jemand sagt: Du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und dann sagt der Mose: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Es genügte Mose noch nicht. Und es ist gar nicht negativ, mehr von Gottes Herrlichkeit erfahren. Seine ganze Herrlichkeit. Und Gott antwortet: Ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ist euch eben etwas aufgefallen, was Gott hier antwortet? Das ist ungeheuerlich. Das sagt Gott: Ich selbst werde meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Also wer ruft da aus? Gott. Gott ruft aus. Da steht nicht: Und ich werde den Namen gnädig und barmherzig und voller Güte und Treue vor dir ausrufen lassen durch jemanden. Nein, Gott selber ruft seinen Namen. So wie er ist, so wie sein tiefstes Wesen ist, aus. Er proklamiert, sagen wir heute in manchen Kreisen, Gott. Und das macht er genau im nächsten Kapitel. Ich habe eben aus Kapitel 33 gelesen. Ihr habt hier die Stelle aus Kapitel 34. Da heißt es: Der Herr ging an Mose vorüber und rief: der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Das klingt sehr nach einem neutestamentlichen Gott, oder? Das hört sich an, als wäre ich plötzlich im Neuen Testament. Gott ändert sich nicht. Sein Wesen ist im Alten Testament offenbart. Über die Jahrhunderte zeigt er, er lässt seine ganze Gnade vorübergehen. Und dann wird Gott Mensch. Und Gottes Gnade selbst kommt zu uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Nächste bitte. Ein dritter und letzter Punkt. Durch die Schrift, das heißt durch das Alte Testament, werden wir umgestaltet in das Ebenbild Gottes. Durch die Schrift, das Alte Testament, so hier der Zusammenhang, wir nehmen natürlich das Neue dazu, werden wir umgestaltet in das Ebenbild Gottes. Ich lese uns nochmal den Vers 18 aus unserem Predigttext. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wie geht das? Anteil an seiner Herrlichkeit. Ein erster Punkt, Gottes Begegnung. Wir müssen ihm begegnen. Was ließ denn Mose strahlen? Wo kam die Herrlichkeit her? Nur in der Begegnung, der unmittelbaren Begegnung mit Gott. Es heißt in Exodus 33, 11, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mensch mit einem anderen. Oder in einer anderen Übersetzung, vielleicht ist die dem einen oder anderen vertrauter, wie mit einem Freund. Direkt miteinander reden. Hast du das heute schon gemacht? Viele haben das gemacht. Wenn nicht, habe ich mir ganz doll was entgehen lassen. Begegnest du ihm jeden Tag von Angesicht zu Angesicht, ganz persönlich. Das ist so ein Privileg, das wir haben. Das hatte schon der Mose. Und das heißt, an einer anderen Stelle bei Mose war das was Außergewöhnliches. Mit anderen Propheten, da ging Gott nicht so direkt um. Aber mit dem Mose. Und jetzt dürfen wir an die Stelle von Mose treten und mit Gott genauso umgehen. Und wisst ihr, was mir heute Morgen in der Stille so traurig wichtig geworden ist? Ich habe da mir viel entgehen lassen. Ich begegne Gott zu wenig. Dann strahle ich aber auch zu wenig. Und dann erfahre ich zu wenig Veränderung in meinem Leben. Und dann regt mich schon so ein bisschen blöde rote Ampel auf. Ja, das ist die Gottesbegegnung. So wie es hier in Vers 18 in unserem Predigttext heißt, wir schauen in einen Spiegel. Ja, ich muss Gott begegnen und das strahlt zurück. Nächster Punkt bitte. Altes Testament, Veränderung, konkrete Veränderung. Ich mag hier ganz besonders Psalm 51. In Psalm 51, das ist der Bußpsalm, nennt ihn Luther, heißt in der Überschrift, nachdem David diesen Fehler mit der Bathseba, diesen Ehebruch hatte. Und dann geht es erst um Vergebung. Das ist so eine elementare Stelle, dieser Bußpsalm. Aber es bleibt nicht bei der Vergebung stehen, so wichtig die ist, sondern es heißt in Psalm 51, ab Vers 12, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verstoße mich nicht von deinem Angesicht und deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Bringe mir wieder die Freude deiner Rettung und stärke mich mit einem willigen Geist. Das sollte mein tägliches Gebet sein. Und noch ein Punkt. Ein Leben in einem neuen Bund mit Gott. Der Mose kam ja gerade vom Berg, da war der Bund geschlossen worden. Er hat die 10 Gebote bekommen. Und jetzt heißt es von diesem neuen Bund in Jeremia 31, Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Spruch des Herrn. Meine Tora, meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Aber jetzt mal wirklich Hände hoch. Wer von euch lebt, ist im neuen Bund mit Gott? Das ist so selbstverständlich, dass wir unsere Hände nicht heben. Ganz selbstverständlich. Also ja, hoffentlich. Wir leben im neuen Bund mit Gott. Und in diesem Bund heißt es, mein Gesetz, meine Tora, habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie schreiben. Hast du Gottes Wort ins Herz geschrieben? Ja, natürlich. Auch die, die Hand nicht gehoben haben. Wenn du im neuen Bund mit Gott bist, dann wurde dieses Wort in dein Herz geschrieben. Wozu? Meine Studenten, ich unterrichte Theologiestudenten, die hätten gern das für die Bibelkundeprüfung. Da ist das ganze Wissen da und ich könnte es abrufen, aber dafür ist es nicht da. Wir müssen es immer noch manchmal mühsam auswendig lernen, dass ich es immer so parat habe. Nein, der Zweck ist ein anderer. In Hesekiel 36 heißt es, ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. Und meinen Geist werde ich in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtssätze haltet und nach ihnen handelt. Das ist Veränderung. Du hast Gottes Wort im Herzen und du lebst das in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.